Hallo und herzlich willkommen zu Ganz schön gesund, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Wir sind Alina und Laura und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten Folge.
Hallo und herzlich willkommen nochmal von mir. Heute gibt es eine Podcast-Folge mit, theoretisch mit mir alleine, aber ich mache ein kleines Interview. Ich bin Alina, für alle, die mich noch nicht kennen. Und heute habe ich einen super coolen Interviewgast oder eine, kann man das gendern? Ich glaube, das kann man nicht gendern. Und zwar die liebe Dr. Susanne Emert-Roth. Und witzigerweise haben wir gerade festgestellt, dass wir oder dass sie dort arbeitet, wo ich herkomme, aus dem wunderschönen Köln. Und sie ist nicht nur Fachärztin für Dermatologie, also Hautärztin, sondern kennt sich auch im Bereich Ayurveda aus. Ja. Dementsprechend passt sie natürlich sehr, sehr gut in unseren Podcast. Und wir werden heute auch natürlich dann über Hautgesundheit sprechen, beziehungsweise über drei der wichtigsten und ja vor allen Dingen häufigsten Hauterkrankungen, die wir so in unserem Alltag sehen, mit denen wir konfrontiert sind. Und was kannst du in dieser Folge erwarten heute? Wir werden über die Krankheitsbilder Akne, Schuppenflechte und Neurodermitis sprechen. Ich denke, so von den Worten her hat das vielleicht jeder schon mal gehört. Wir werden da gleich nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, was das denn bedeutet. Und Susanne wird uns mit Sicherheit auch ein paar Tipps geben, auch aus ayurvedischer Sicht, nicht nur aus medizinischer Sicht. Und ja, bleib gerne bis zum Ende dabei, dann erfährst du wirklich auch alles zu diesem Thema. Und wenn du Lust hast, dann teile gerne deine Meinung oder auch deine Rezension mit uns auf Instagram, wenn dir die Folge gefallen hat. Lass uns gerne einen Daumen oben da. Und dann starten wir jetzt in diese Podcast-Folge. Hallo, liebe Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Alina, vielen Dank für deine Einladung. Vielen Dank.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, erzähl doch vielleicht einmal ganz kurz von dir, von deinem Werdegang. Wie bist du denn überhaupt zur Hautgesundheit gekommen?
Zur Hautgesundheit? Also zur Medizin bin ich ziemlich schnell gekommen. Wollte ich schon als Kind, wollte ich Ärztin werden. Und zur Haut bin ich eigentlich einige Umwege gekommen. Also ich fand, im Studium fand ich Dermatologie ziemlich langweilig. Ich habe das erst zum zweiten Staatsexamen gemerkt, dass es ein riesengroßes und sehr, sehr interessantes Fach ist. Also so im Studium fand ich immer nur Cortison oder nicht Cortison. Das war so alles sehr, sehr einseitig.
Oh ja.
Oh ja. Und ich wollte eigentlich Neurologin werden und Notärztin, okay, alles Mögliche werden. Und danach hatte ich dann so ein bisschen dieses, was werde ich denn jetzt eigentlich? Und dann wollte ich Betriebsärztin werden. Mhm. Und dann dachte ich so, Dermatologie ist dafür sehr passend. Und dann habe ich festgestellt, dass Derma einfach ein ganz tolles Fach ist. Ne? Von Neugeborenen bis wirklich im Altenheim, von Männer, Frauen, diverse Geschlechter, alles dabei. Also toll.
Das, ja. Ne?
Vorsorge, Nachsorge, alles dabei.
Genau, das ist einfach ein super vielseitiges Fach. Und man denkt immer so, ja, man spezialisiert sich dann auf eine Fachrichtung. Aber eigentlich könnte man sich in dieser Fachrichtung ja nochmal spezialisieren.
Ja.
Und ich finde es auch so schön, dass du sagst, du hast am Anfang auch was ganz anderes gewollt und hast aber so deinen Weg gemacht und dich auch getraut, dann eben zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt einen anderen Weg, den ich vielleicht vorher so nicht gedacht hätte, weil das ja im Endeffekt auch das Leben ist. Wir dürfen immer wieder uns gerne umentscheiden, was Neues lernen und vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen.
Ja.
Wie bist du denn dann zum Ayurveda gekommen?
Eigentlich auf meiner eigenen Gesundheit wegen. Nach der Geburt kam ich nicht mehr so richtig in meine Kraft. Nach der Geburt meines Sohnes nicht mehr so richtig in meine Kraft. Ich war dann halt gerade frisch Mama und frisch Praxisinhaberin und habe dann irgendwie gedacht, ohne Schlaf kann ich auch nicht so gut existieren. Und also ich hatte wirklich so meine ganzen Reserven waren aufgebraucht und mit allen möglichen Sachen wie mit Urlaub oder mal. Ich weiß nicht, ich kam nicht mehr so richtig auf die Füße und dann hatte ich ganz viel Sport gemacht, weil ich dachte, die Babyfunde müssen wieder runter und so. Und ich habe dann irgendwie so eine Peter-Watte-Störung irgendwie entwickelt und habe dann aber eigentlich immer weitergemacht, also noch mehr Sport und noch weniger Essen und noch dieses und jenes. Und irgendwann habe ich dann mal gedacht, so jetzt hast du schon alles durch, jetzt machst du mal Ayurveda. Machst du mal eine Ayurveda-Beratung.
Sehr gut.
Und ja, die war wirklich augenöffnend. Also die hat dann, kam ganz schnell raus, dass ich einfach zu viel Feuer mehr habe und dass ich das nicht noch mehr entfachen sollte, sondern dass ich eigentlich ein bisschen Ruhe und Ausgeglichenheit und Entspannung reinbringen sollte in mein Leben. Und dann habe ich einfach so, erst dachte ich so, komisch, ne, der redet da so komisches Zeug und ich sollte irgendwie nachts bei Mitternacht am Fluss spazieren gehen. Das wäre viel besser, als wenn ich da irgendwie am Mittag sitze, irgendwie rumrenne. Und dann kam ich damit erst nicht so klar und dann habe ich mich dann aber da so ein bisschen eingelesen. Und dann habe ich einfach festgestellt, wenn ich mich drauf einlasse, wenn ich wirklich diese Tipps übernehme, dann mache ich ein ganz anderer Mensch. Dann war viel ausgeglichener und konnte ganz andere Sachen essen, viel besser verdauen, besser schlafen. Und dann habe ich einfach gedacht, boah, das ist ja so toll und so einfach umzusetzen, ohne dass ich irgendwie nach Indien fahren muss oder dass ich bestimmte Medikamente einnehmen muss oder großartig irgendwelche exotischen Sachen kaufen muss. Mhm. Das muss ich definitiv weitergeben, das Wissen.
Ja, richtig schön. Und das ist ja auch was du, also zwei Aspekte hast du gerade genannt. Der eine war, du hast am Anfang gedacht, du müsstest immer mehr machen. Ich muss mehr Sport machen, ich muss mehr das machen, mehr das, mehr das. Und irgendwann hat jemand gesagt, nee, du musst nicht mehr machen, du musst weniger machen. Und das finde ich, ist super schön, weil wir ja da auch wirklich häufig reingeraten in so diesen Strudel, okay, ich muss jetzt das Nahrungsergänzungsmittel noch nehmen und dann muss ich noch das ayurvedische Heilkraut nehmen und dann muss ich noch Sport machen und dann sollte ich noch dreimal vernünftig kochen und frisch essen. Und das erfahren wir ja auch im Ayurveda immer wieder, ne? Das wirst du ja sicherlich auch kennen, wenn du in der Beratung mit anderen KlientInnen bist. Dass man ganz schnell in diese Position kommt, okay, was kann ich denn noch machen? Was kann ich noch machen? Und im Endeffekt ist es so schön, dass man sich auch im Ayurveda mal erlauben darf, weniger zu machen. Weniger ist mehr. Und das Zweite, was du gesagt hattest, war, dass du am Anfang so dachtest, wieso soll ich das machen? Was soll mir das bringen? Und ich glaube, dass das auch so ein typischer Ärzte-Move ist, weil ich kenne das natürlich von mir auch. Dass man so denkt, ja, nein.
Und deswegen mag ich, finde ich es auch mal so, wenn dann eine Klientin sagen, das funktioniert so für mich nicht. Ich nenne immer, ja, ich höre mich da auch aus. Ich habe das auch gesagt, ne? Ja, das geht schon. Ja. Muss ich mich einlassen.
Ja. Was meinst du, was hätte ein reiner Schulmediziner, eine reine Schulmedizinerin mit dir gemacht?
Jetzt meine erste Idee war, dass sie mich wahrscheinlich in so ein Sportprogramm oder ein Ernährungsprogramm reingesetzt hätte. Aber ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich zum Arzt gegangen bin für irgendwas anderes, haben die meistens auch gesagt, am besten halten sie mal ein bisschen die Füße still. Mhm. Ja, das ist schon auch, auch mittlerweile halt in unserer westlichen Medizin gut angekommen. Ja. Dann würde ich mal so sagen, nee, dann jetzt nicht nochmal aufs Laufband, sondern lieber auf die Yogamatte oder ne? Ja. Oder wirklich einfach Tee trinken statt keine Ahnung was. Ja.
Richtig gut, dass du da so eine Erfahrung, also dass du, ne, dass du da auch von medizinischer Seite gut beraten wurdest. Cool. Ja. Okay. Ja, gut. Vielleicht für Menschen, die dich noch nicht kennen, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Mein Arbeitsalltag, der ist eigentlich bunt gemischt. Also meine Hauptarbeit ist schon auch noch in der Praxis mit Sprechstunden relativ eng getaktet, aber wirklich so, dass ich mich wohlfühle damit. Ich habe dann auch alles mögliche schon durchprobiert. Ich habe dann immer so gemischte Sprechstunden gehabt und jetzt habe ich eigentlich so Blöcke. Also ich habe zum Beispiel dienstags meinen OP-Blog, mittwochs habe ich jetzt so reine Videosprechstunde, donnerstags habe ich den ganzen Tag Sprechstunde, und morgens Labor, also alles so querbeet, aber es ist schon bunt gemischt mit Systemtherapie, Patientinnen und Operationen, Notfälle kommen auch zwischendurch rein, allergische Beschwerden. Also es ist auch mal so jahreszeitlich unterschiedlich, was da reinkommt. Ja.
Also auch da die Vielfalt. In der Hautarztpraxis ist auf jeden Fall vorhanden. Sehr schön. Okay. Ja, lass uns vielleicht einmal über die drei Krankheitsbilder sprechen, die wir eben schon angesprochen haben. Vielleicht starten wir einmal mit der Akne. Mhm. Was sind so deine Erfahrungen, die du mit Akne in der Hautarztpraxis gemacht hast in den letzten Jahren?
Ja, Akne ist schon ein großes Feld. Also viele Menschen sind davon betroffen. Ich habe so auch so im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte so festgestellt, früher war das wirklich so rein jugendlichen Alters so Schwerpunkte. Es gab schon so auch ab und an mal so ein paar Fälle, die sich so ein bisschen bis ins 30. Lebensjahr gezogen haben, aber dass es so, so zäh ist, also das ist auch schwer zu behandeln oder schwere Fälle, das ist jetzt, also finde ich jetzt persönlich subjektiv, ist es eigentlich mehr geworden. Mhm. Wo genau es dran liegt, weiß ich noch gar nicht so genau. Es liegt auf jeden Fall an Ernährung, finde ich. Also ich meine, Jugendliche, es fängt im, also Peter ist so eine Peter-Lebenszeit, da merke ich schon so, ne, da geht so die Akne-Phase los von den Jugendlichen. Und dann haben die auch den Drang einfach, sich nicht so gesund zu ernähren. Also es gibt welche, die machen das auch ganz wunderbar, aber es viele, ne, Burger essen, Pizza essen, Pommes, sehr, sehr scharfe Sachen, Alkohol kommt dann dazu irgendwann und dann, das merkt man schon auf der Haut, dann diese ölige, entzündlichen Papeln und Pusteln, dass sie so mehr und mehr dazukommen. Hormone spielen natürlich eine Rolle, ja. Und dann kann es wirklich sein, je nachdem, was die für einen Ernährungsstil haben, dass sich das auch sehr, sehr lange noch hinziehen kann.
Also sind von Akne halt häufiger eher so die jungen Jugendlichen bis jungen Erwachsenen betroffen.
Ja.
Und du hast schon gesagt, es ist vor allen Dingen Peter-lastig. Kannst du anhand der Ernährung auch sehen, dass vielleicht auch weitere ayurvedische Faktoren damit reinspielen?
Also da spielen natürlich alle Doshas mit rein, auch bei Akne. Die haben dann so ein bisschen andere Schwerpunkte. Und das ist ja auch, ne, wir sind ja alles zyklische Wesen, auch nicht immer alles gleich. Und wenn die drei Monate später nochmal zur Kontrolle kommen, kann das auch schon wieder alles ganz anders sein. Aber so dieses feurige, entzündliche von dem Pita-Dosha spielt da schon sehr mit rein. Aber es gibt natürlich auch vor allem bei den jungen Frauen, Mädchen und generell Frauen, über die Periode, ne, die verschiedenen Zyklen in der Periode, dass ich da auch in der Wartephase da auch schon mal wirklich wieder pickel. Oder gerade immer, wenn so eine Phase in die andere übergeht, dass ich dann nochmal pickeln kann. Mhm. Das
schon. Und siehst du da auch häufig irgendwie Probleme beim Akne oder durch irgendwie eine Ameansammlung bei jungen Leuten?
Ja. Also das finde ich ehrlich gesagt bei fast allen Erkrankungen, ist immer so eine Ameansammlung. Und sobald sich das wieder ein bisschen normalisiert, ändert sich ganz viel. Ja.
Okay, und wenn jetzt jemand mit Akne hier zuhören würde, nehmen wir mal an, woran würde die Person erkennen, welches Dosha jetzt gerade aus dem Gleichgewicht geraten ist? Kann sie das von alleine?
Das ist aber eine Frage. Also, ich glaube, manche können es, aber ich glaube, die meisten können es nicht ganz so gut. Es gibt natürlich auch diese Fragebögen, aber ich habe so bei mir selber festgestellt und bei vielen anderen auch, dass man oder dass ich auch die Fragen nicht richtig beantwortet habe. Also so ein bisschen, wie ich das haben wollte und nicht, wie es wirklich war. So, dann wenn irgendwie so eine Kafferfrage, habe ich gesagt, nee, Kaffee habe ich nicht. Dann habe ich die irgendwie anders beantwortet, unbewusst anders beantwortet, als eigentlich war. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, weil klar, jeder kennt seinen Körper am besten, aber so ein paar Sachen ist schon mal ganz gut, wenn man das von außen beurteilt, ohne dass da irgend so ein emotionales Geschehen mit reinfließt.
Ja.
Finde ich schwierig. Also ich finde es schon mal schwierig, eine Beratung aus einem, ja, ich bin auf jeden Fall Vater oder ich bin Peter, also dann ist das schon mal so ein Schubladending, ne? Schau mal auf, ich bin das und ich muss jetzt das und das essen und das darf ich nicht und so, dann ist es ganz schwer, finde ich, dann mit diesem Vorwissen, die dann wieder aus der Schule rausholen und sagen, nee, komm, lass uns das dann nochmal so und so anschauen. Ja.
Genau, das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang auch besprochen hatten, ne? Dass eben wir nicht noch mehr uns einschränken sollten, sondern eben schauen müssen, was wir individuell brauchen. Nehmen wir mal an, das Vata-Dosha hat jetzt doch einen größeren Anteil. Also Akne, klar, Pita voll dabei, aber nehmen wir mal an, das Vata-Dosha wird doch noch ein bisschen dominanter. Woran würdest du das festmachen?
Also bei dem, also zumindest in der Hautarztpraxis finde ich so dieses Unruhige, dieses Wirbelige, dieses von Hölzchen auf Stöckchen kommen und sehr trockene Haut, trotz Pickeln sehr trockene Haut, sehr unruhig oder sehr, also so dieses, dass die Verdauung nicht gut ist, ne? Mal Verstopfung, mal Durchfall, schlecht schlafen oder schlecht durchschlafen auch. Ja, so diese, ne? Und dann hier mal noch einen Keks und dann noch mal was und so ganz unregelmäßig. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, irgendwas zu essen. Und wo habe ich jetzt meinen Schlüssel hingelegt? So ein bisschen solche Menschen.
Ja.
dann merke ich schon so, das ist, oder wenn ich persönlich, wenn da jemand ist und so rumhampelt dann, und ich selber nervös werde, dann denke ich mir so, es könnte sein, dass ja. Und wenn das so zurück widerspiegelt, irgendwie, dass das Warte ein bisschen zu hoch ist.
Genau, genau. Also, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass wir eben das häufig nicht nur an der Haut ausmachen, sondern dass wir immer natürlich alles ganzheitlich betrachten. Ne? Und dann, klar, du hast schon gesagt, auch die Trockenheit, die sieht man dann eben im Hautbild auch, dass die deutlich anders auch als nochmal auch nochmal ist, als jetzt, wenn nur Pitta oder nur Ama mit dabei ist, wo es dann ja wirklich eher wieder ein bisschen ölig wird, ein bisschen schleimig vielleicht auch wird. Sehr, sehr schön. Okay, was empfiehlst du denn diesen Personen? Also gibt es irgendwie so drei Top-Tipps, die du Akne-Personen oder Personen mit Akne, die von Akne betroffen sind, empfiehlst?
Also ernährungstechnisch, wenn ich so denke, das ist schon, ich habe natürlich dann nur meistens so 10 Minuten Zeit und jetzt nicht so die Zeit, dann noch so eine Ayurveda-Beratung mit einzuschließen, das aber so von den Tipps her, wenn ich so ein bisschen, wenn ich schon mal gefragt habe, was die so hauptsächlich oder wie die sich ernähren, sind schon, dass sie oft sehr viele Milchprodukte haben, also wirklich Milchprodukte ein bisschen reduzieren, rotes Fleisch, Fleisch generell reduzieren, scharfes Essen minimieren oder ganz weglassen und wirklich eher so auf dieses, ja, so anti-entzündliches Essen, ne, bitter und zusammenziehend, obwohl das ganz schwierig ist, irgendwie unter die Menschheit zu bringen, finde ich. Also wie du das so hast, und wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, und wenn ich jetzt ein paar Gerichte so vorschlage, also, Brokkoli esse ich nicht oder gesund. So. So, aber das sind eigentlich so, wo man, also wenn die das mal irgendwie 2 bis 4 Wochen durchziehen, sieht man das wirklich in der Haut.
Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht, dass wenn die Personen ihre Ernährung ändern, dass sie auch sehr viel an ihrem Hautbild ändern können?
Ja, schon.
Ja.
Vielleicht nicht gerade in 2 Wochen, aber so ja, doch ein paar Wochen, 6 Wochen oder sowas wird das schon deutlich besser. Und dann insgesamt, ne, einfach, das ist ja dann so, das ist ja nicht nur, dass das nur die Haut ist, sondern so innerhalb, ne, das ist ja dann einfach eine Erneuerung fast. Ja.
Ja. Ja, und auch da, also gerade Haut hat ja auch, oder das Hautbild an sich hat ja häufig eben auch einen Leidensdruck, den die Leute auch erfahren. Ne? Also, dass sie eben ja vielleicht auch so im Selbstwert sich einschränken. Wie betrachtest du da die mentale Ebene bei Hautgesundheit?
Also ich finde, das ist auch fast 70% überhaupt des Krankheitswertes in Anführungsstrichen, also des Leidensdrucks ausmacht, ne? Die psychische Komponente. Also dieses zum Beispiel bei Akne ist es so, diese jungen Menschen, die sowieso in der Pubertät sitzen und eh nicht wissen, wo hinten und vorne ist, mit den Hormonen nicht klarkommen und dann noch sich anhören müssen, dass sie irgendwie aussehen wie eine Pizza oder sowas, das tut mir immer in der Seele weh. Also mir auch schon weh und dann haben die ja Frisuren, wo man nichts mehr erkennen kann, damit die einfach nicht sichtbar sind, die verstecken sich dann so und das ist dann so, ja, mir so ein Anliegen, denen herauszuhelfen aus diesem tiefen Loch, ne? Ja. Und sich wieder rauszukrabbeln und im Licht zu zeigen und zu zeigen, wie schön sie sind. Na, jeder ist schön, also ob er jetzt einen Pickel auf der Nase hat oder nicht, oder ja. Ne, dieses wirklich, dieses ja, das tut mir immer leid, dass, und ich finde so dieser gesellschaftliche Lauf ist schon mittlerweile sehr aufs Äußerliche reduziert. Und so, immer dieser erste Eindruck zählt und ich, ja, da hadere ich mir sehr mit mir. Und dann denke ich immer so, ja, also ich bin da irgendwie zwar Hautärztin und es kommen auch viele mit Schönheitsfragen zu mir hin, aber das ist gar nicht so mein Gebiet.
Ja.
Na, ich mag lieber so das, was da ist, unterstützen und aufbringen. Oder eigentlich also quasi die selber, dass sie das nicht selber machen. Die daran bestärken. Ja. Oder sonst andere Krankheiten, ich weiß nicht, ob wir vielleicht jetzt schon den Schlenker machen zu Schuppen.
Ja.
Und das okay ist, so da merke ich es ganz besonders, dass die sehr stigmatisiert werden, auch die Menschen, oder dass sie wirklich sagen, ich bin schon seit, keine Ahnung, 5 Jahren nicht mehr im Schwimmbad gewesen. Ich meine, jetzt Corona-mäßig ist das sowieso schwierig, aber so generell, ne, ich gehe nicht mehr raus, ich ziehe keine kurzen Sachen an, ich habe keinen Sexualpartner, weil ich mich gar nicht traue. Ne? Also es ist wirklich in sämtliche Bereiche des Lebens werden eingeschränkt dadurch. Auch wenn man sagt, ja, so schlimm ist das ja gar nicht. Das waren so diese, als sie mir erzählen, ja, so schlimm ist das doch gar nicht. Ne? Dann habe ich gedacht, das merkt man dann irgendwann auch im Laufe des Lebens, dass er irgendwie sagt, das ist subjektiv. Ne? Was im Fleckchen kann so jemand wirklich niederschmetternd sein und der andere juckt es gar nicht. Und ja, oder dass sie sagen, ne, das ist meine Nägel sehen komisch aus, es gibt 2 Schuppenflechte auch. Oder dass ich, ne, ich mag meine Ellenbogen nicht zeigen oder meine ganze Kopfhaut ist voll und ich kann keine schwarzen Sachen anziehen, weil ich alles voller Schuppen habe. Oder ich besuche keine Menschen mehr, weil die dann nach mir nach Staub saugen muss. Also es sind wirklich Bereiche, also da redet auch keiner drüber. Ne? Mhm. Man muss wirklich den Raum öffnen und sagen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus bei Ihnen?
Ja.
Und das ist auch nicht so, dass es direkt im ersten Gespräch alles so erzählt wird, sondern natürlich, dass es so eine Bindung, wenn man dann über Monate aufbaut.
Ja, da brauchst du eine richtige Vertrauensbasis. Ne?
Ja.
Ja. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, nicht total ausführlich, aber für die, die jetzt das Krankheitsbild der Schuppenflechte nicht kennen, was ist die Schuppenflechte?
Ja, Schuppenflechte ist eine chronische Systemerkrankung. Eigentlich ist es zwar ein Teil der Entzündung, spiegelt sich auf der Haut wieder, aber es ist eine Systemerkrankung, also der ganze Körper ist davon betroffen. Es ist häufig erblich, also dass es in verschiedenen Familien verschiedene Menschen haben kann. Es kann in Phasen laufen, in Schüben laufen, ist nicht ansteckend, obwohl das ganz früh immer noch angenommen wurde und es ist noch nicht heilbar. Es ist zwar mittlerweile sehr gut zu behandeln auf verschiedenen Ebenen und dass man die auch mit reinnimmt, diese verschiedenen Ebenen in die Behandlung, aber es ist schon so, dass die Menschen oft als Kind das schon haben und dass sich das nicht verwechselt, wie jetzt zum Beispiel bei Neurodermitis, bei einem atopischen Eczem, da kann es schon mal sein, dass es in der Pubertät besser wird und bei der Schuppenflechte ist es schon so, dass die also diese roten Plaques haben, die sich dann so ganz weiß, so weißt du, sehr silbrige Schuppen oben drauf haben und die sind schon eingeschränkt im Leben, also die meisten. Und die brauchen, sie sagen dann auch, die haben das schon seit 10 Jahren, bevor sie damit überhaupt einmal zum Arzt oder zur Ärztin gegangen sind. Und dann kriegen sie doch nur Cortison verschrieben und dann sind sie irgendwann doch genervt und gehen nicht mehr hin. Und da ist es wirklich so, dass es, dass die auch diese Entzündung nicht nur auf der Haut haben, nicht die Plaques auf der Haut haben, sondern wirklich auch in den Gelenken. Also die können auch traumatische Beschwerden bekommen. Hm. Gefäße können entzündet sein. Also ja, die sind halt wirklich auch Herzinfarkt gefährdet, ne, oder Schlaganfall gefährdet. Also das kann, ja, das ist schon, es ist nicht nur so ein kleines, ach, das ist nur so ein kleiner Plaque am Ellenbogen, sondern es ist schon eine größere Geschichte dahinter.
Ja. Also es ist, wie du schon sagst, eben eine systemische Erkrankung, die den kompletten Körper befällt und eben nicht nur die Haut. Aber die Haut wird eben als besonders leidvoll empfunden, weil es halt nach außen sichtbar ist.
Ja.
Genau, okay. Wie, also es gibt ja wirklich auch 1000 verschiedene Möglichkeiten, eine Schuppenflechte zu behandeln. Mhm. Was sind so die Anfänge? Womit startet man vielleicht für jemanden, der jetzt auch betroffen ist davon und sich noch nicht so richtig traut, zum Arzt zu gehen? Wie würdest du starten mit der Behandlung?
Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so Schema F, aber das Erste ist eigentlich schon mal, dass ich mir den ganzen Menschen anschaue. Und das ist schon eine Riesenhürde, weil die sagen, ich habe mich jetzt auch seit 10 Jahren von niemandem nackig ausgezogen. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht komplett nackt, aber schon so in Phase. Ich sage dann nur mal, der ist mein Oberkörper und dann wieder eins mein Unterkörper. Aber schon, dass ich wenigstens einmal gesehen habe, wie stark das ausgeprägt ist, wie die Entzündungen sind, das spielen halt auch immer die Doshas, kann man eigentlich auch schon ein bisschen, teilweise ein bisschen erkennen, welche Doshas da mit reinspielen. Aber wie ist die Behandlung? Also ich finde ja, bei der Ernährung kann man wirklich viel machen bei der Schuppenflechte, bei Psoriasis, weil das häufig doch wirklich auch so eine Ama-Ansammlung ist. Also wenn die so eine Ama-Kurma machen, dann vor 10 Tagen reicht da auch schon mal, dass sich da wirklich viel löst. Ansonsten ist erstmal eine äußerliche Behandlung mit verschiedenen Cremes, teilweise mit Cortison, aber auch ganz viel ohne Cortison und dann einfach wirklich gucken, gibt es ein Ansprechen, man kann Lichttherapie machen, man kann eine Kur machen, man kann auch eine Psychotherapie machen, also das muss man wirklich gucken, wo so die Schwerpunkte sind, wo sind die Schübe, also manche haben es mehr die meisten haben es mehr so im Frühjahr und Herbst, es gibt auch welche, die haben es im Sommer und im Winter, also das ist ganz individuell, sind Gelenke mit betroffen oder nicht, ne? Wir haben noch so ein Zirkel eigentlich aufgebaut, so zwischen Köln, Bergisch Gladbach und oh Gott, Rindt, hatte ich gerade vergessen. Und das ist einfach so ein Rheumanetz. Und da sind halt wirklich ganz viele verschiedene Richtungen an von Medizinerinnen und Medizinern dabei. Und dass man einfach schnell die Leute auch unterkriegt. Ne? So, das könnte doch was Rheumatologisches sein. Kannst du mal kurz mal draufschauen? So, ja, dass man das wirklich alles so abdeckt.
Ja, gut.
Und wenn das dann alles nicht funktioniert, dann mit Lichttherapien, Kuren und so weiter, also es gibt dann, oder nach, wenn es sehr stark ausgeprägt ist, eben diese Systemtherapien auch. Da gibt es auch alte Medikamente wie Fumarsäure, das es auch schon seit 50 Jahren, glaube ich, gibt, dann Cyclosporin. Das sind also so Immunsuppressiva, die sind so ein bisschen in den Hintergrund getreten, erstens, weil sie einfach das Immunsystem schwächen und weil es jetzt auch ganz neue Medikamente gibt seit ein paar Jahren.
Ja.
Die sind Also bei stark ausgeprägter Schuppenflechte sind die wirklich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist so, dass viele Ärztinnen und Ärzte Angst davor haben, weil die sehr teuer sind und haben ein bisschen Angst und Sorge vor Regressen. Aber wenn man einmal, ich finde, wenn man nur einen Menschen damit wieder glücklich machen kann, dann hat sich das alles schon gelohnt. Also es gibt diese Biologika, die Biologicals, und das ist dann, die greifen so in diese Entzündungskaskade ein und switchen einfach, also ist so ein bisschen wie so eine Schere, dass sie aber dazwischen gehen und sagen, so Entzündung gibt es hier, aber nicht weiter, dass wirklich auch der ganze Körper von dieser Entzündung geschützt werden kann. Und das zeigt sich so schnell auf der Haut, dass sie einfach wirklich nachher so ganz andere Geschichten erzählen, ne? Dass sie also wirklich so schöne Geschichten sagen, wie von wegen, ach, ich bin irgendwie heute Nacht aufgewacht und dachte so, ich muss mich ja noch eincremen und dann könnte ich wieder einschlafen, weil ich ja mich nicht mehr eincremen muss. Oder ich kann jetzt nach Schweden fahren und ich muss nicht mehr nach Spanien fahren, weil ich wollte immer schon nach Schweden, aber ich musste immer wegen der Haut an die Sonne, zur Sonne hinfahren. Mhm. Und, oder ich habe einen Partner gefunden und also ganz, ganz andere Geschichten.
Richtig schön. Also auch da wieder natürlich die mentale Ebene auch mit betrachten, weil es eben diesen massiven Leidensdruck auch auf dieser Seite gibt. Auch da nochmal die Frage, kann man das wirklich so gut abgrenzen, dass man sagt, hey, da ist jetzt das Vata-Dosha auch nochmal mitbeteiligt, da ist das Pitta-Dosha nochmal mitbeteiligt?
Ja, jein. Also da sind Übergänge auch mit dabei, finde ich. So in den verschiedenen Phasen ist natürlich bei jedem anders oder bei jeder anders. Also ich finde ja so, vor allem, wenn die Menschen kommen, haben sie wirklich diese Ama-Anhäufung, Ansammlung und da nicht immer unbedingt Kapha, dass Kapha zu hoch ist, aber schon so Ama. Ja, man kann das schon abgrenzen, aber es ist wirklich individuell. Also, ja.
Ja. Was würdest du in der Ernährung anpassen bei Personen, die mit einer Schuppenflechte kommen? Ist das auch, müssen wir da auch sehr individuell schauen oder gibt es da irgendwelche allgemeinen Empfehlungen?
Ja, also es gibt schon allgemeine Empfehlungen, dass sie dass sie dann auch eher dieses salzige, saure und süße erstmal ein bisschen weglassen und dann wieder eher bitter und entzündungshemmend sich ernähren. Mhm. Und viel trinken, regelmäßig trinken, alleine schon, dass sie eigentlich nur drei Mahlzeiten am Tag nehmen und zu wirklich so ungefähr gleichen Zeiten zu sich nehmen, ist schon viel, dass sie nicht zwischendurch doch nochmal irgendwie Pommes essen oder keine Ahnung was. Sie müssen jetzt nicht alle, also die Idee ist ja dann, was mich auch so ein bisschen wundert noch, ist dieses gesunde Ernähren ist so Mittagssalat. Also das ist immer noch so für jeden, das stimmt halt einfach nicht, dass der Salat für alle so wahnsinnig gesund ist. Das so oft dröseln, braucht auch so ein paar Überzeugungseinheiten, aber also ich finde schon so vor allem am Anfang antientzündlich. Also eher mal auch nochmal Tomaten nochmal weglassen, so Kleinigkeiten. Mhm. Kann schon also wirklich an kleinen Rädchen auch viel drehen. Oder dass sie einfach morgens ein warmes Frühstück zu sich nehmen und nicht einfach eben eine Käsestulle oder...
Ja. Ja. Also vor allen Dingen eben auch wieder auf die Leichtverdaulichkeit und Entzündungshemd Richtung Pita-Reduktion.
Ja.
Okay, super. Ja, dann kommen wir noch schon mal zum letzten Krankheitsbild heute, und zwar der Neurodermitis. Ja. Und das ist ja auch wieder ein sehr spannendes Bild, weil das ja auch häufig Kinder betrifft, beziehungsweise eben dann auch vielleicht bis zur Pubertät, dann ja oftmals vergeht. Und dann kann es aber ja auch nochmal aufflammen. Hm. Was sind so deine Erfahrungen mit der Neurodermitis?
Ja, eigentlich so genau, wie du sagst. Also es sind recht viele Kinder, die so, ungefähr 15% der Kinder, also ich glaube zwischen 10 und 20 aller Kinder haben Neurodermitis in unterschiedlichen Ausführungen. Also manche haben es nur so ein bisschen und manche haben es wirklich komplett voll. Und dass man dann, also dass wir schon sehen, dass sie dann bis zur Pubertät, wo die Haut dann einfach von sich aus wieder etwas öliger und fettiger wird, dass sich das dann zurücknimmt und teilweise ganz vergeht. Und dann, wie du auch schon beschrieben hast, diese Phasen, jung erwachsen sein, Stress, Studium, neuer Job, Schwangerschaften, also das sind einfach so verschiedene Trigger, das schon mal wieder hervorrufen können. Und daran sieht man halt auch, es ist halt auch eine chronische Erkrankung, die einfach auch genetisch, also über Vererbung mit rein spielt und dass halt das auch in den Genen drin ist und dass es nicht dann auch immer unbedingt weg ist, wenn es in der Pubertät verschwindet. Und die leiden halt auch, ne, in unterschiedlichen Ausprägungen, weil einfach da ist nochmal die Hauptsymptome ist eigentlich wirklich dieser Juckreiz. Und Juckreiz und trockene Haut. Und in Köln sagt man so, Jück ist schlimmer als Ping. Also ein Juckreiz ist schlimmer als Schmerz. Und das ist auch so, die kratzen sich dann wirklich bis zum Blutigsein, weil das einfach dann wehtut. Und Schmerz kann man besser aushalten als Juckreiz.
Ja, was ja beides tatsächlich auch über die Schmerzfasern weitergeleitet wird. Wie ist das denn, wenn wir jetzt mal, wir haben ja jetzt die Akne, die ja eher ölig ist, eher von Rötungen, Entzündungen geprägt ist, die Psoriasis, also die Schuppenflechte, die einerseits eben auch von Entzündungen geprägt ist, aber andererseits von dieser schuppigen, von dieser trockenen Komponente. Wie würdest du die Neurodermitis jetzt so daneben stellen?
Also schon eher waterlastig, obwohl das da auch alle drei durchaus natürlich mit reinschmeißen, aber da ist schon Vata im Vordergrund. Und definitiv, also so Vata-Menschen haben, finde ich auch vermehrt, einfach durch diese Konstitution schon, ne, dass sie einfach von sich aus schon trockene Haut haben. Und dann dieser Juckreiz, der macht uns alle verrückt. Weil, also wenn es juckt, ne, dann ist es einfach so, dann wird dieses Vata du schon nochmal, noch wirbeliger, ne, weil die einfach dann von dem Juckreiz schon nicht mehr schlafen können. Und dann wird es einfach wirklich, das ist wie so ein Teufelskreis. Ne? Dann fängt es mit ein bisschen an und dann wird es einfach immer schlimmer und dann entfacht sich das so gegenseitig. Und da ist es wirklich auch, also dabei bei Neurodermitis ist es wirklich viel mit Struktur, also wirklich so ein ganz geregelten Tagesablauf, ganz langweilig, was Vata ja eigentlich nicht besonders mag, ne? Wirklich so ein langweiliger, immer um diese Zeit oder das machen. Und warmes Essen vor allem, dieses süße und warme Essen, das ist einfach so erdend für die, das ist so, dann haben die das mal eine Woche gemacht und denken so, wow, es ist schön. Die müssen so ein bisschen klarkommen schon mit der Wärme, weil zu viel Wärme schon mal auch so den Juckreiz wieder triggern kann. Mhm. Aber Öl, also immer noch mal so ein bisschen Öl aufs Essen kippen und Öl und Wärme und Süßes, das ist
genau. Schön. Alles, was Vata gerne, oder eigentlich ja nicht so gerne mag, aber also was Vata ins Gleichgewicht bringt, sagen wir so. Genau, und das sind tatsächlich auch meine Erfahrungen mit Neurodermitis bei meinen Kundinnen, dass wenn man das wirklich mal strikt macht, also wirklich Routinen mit reinbringt, die Sicherheit geben, die Stress entziehen, die zur Entspannung führen, und gleichzeitig eben auch die Ernährung anpasst, in leicht verdaulich, Vata reduzierend, dann kann man sehr, sehr schnell Erfolg feiern. Du hast eben schon Trigger angesprochen. Was sind so die häufigsten Trigger, die du aus deiner praktischen Erfahrung kennst bei Neurodermitis?
Also bei Kindern ist es, also es kann schon mal Stress sein über ein neues Geschwisterchen zum Beispiel, wenn sich dann so, oder ein Kindergarten, ne, sowas reinkommt. Infekte sind eigentlich so hauptsächlich, wenn einfach das Immunsystem so ein bisschen durcheinander kommt. Kleidung kann das auch machen, so synthetische Sachen oder Wolle. Das kratzt dann einfach nochmal mehr auf der Haut. Jahreszeit, also so Winter, Herbst, Winter, wenn es sowieso so kühl und kalt draußen ist. Das sind eigentlich so.
Ja.
Ja, zum Teil. Ja. So.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die mentale Ebene eingehen, wir haben gesagt, okay, all diese Krankheiten haben gemein, dass natürlich der Leidensdruck dadurch entsteht, dass wir nach außen hin diese Hauterscheinungen, dass andere die sehen können und wir gegebenenfalls eben stigmatisiert werden dadurch, weil da Unwissenheit auch herrscht. Ne, woher kommt das jetzt? Warum hat er diese Krankheiten? Ist das ansteckend? Mhm. Was ist denn mit der mentalen Ebene, die zu diesen Erkrankungen führt? Also nicht als Folge der Erkrankungen, sondern kann es auch andersrum gehen, dass eben vielleicht Dinge wie ich möchte nicht gesehen werden, also unterbewusst, ja, das ist ja immer vielleicht auch ein Glaubenssatz, der in einem steckt. Wie kann denn sowas vielleicht auch zu Hautkrankheiten führen? Hast du da Erfahrungen mitgemacht schon mal?
Ja, habe ich auch, aber es ist, muss ich gestehen, sehr schwierig herauszufinden, was war jetzt zuerst da. Gibt es schon, aber das finde ich wirklich sehr schwierig rauszubekommen und da arbeite ich auch gerne mit Psychologen oder Psychiatern auch zusammen, damit man einfach ein bisschen guckt, wo ist jetzt der Schwerpunkt, was war zuerst da, ist das jetzt mehr ein Krankheitsgewinn oder, aber das gibt es auch. das würde ich gar, aber nicht ganz so häufig ansehen wie andersherum.
Ja.
Aber auch, also bei manchen, wenn es so diese normalen Sachen sind, wie was uns alle schon mal so ein bisschen von aus den Füßen hauen kann, dann schon. Aber wenn das jetzt, es gibt auch teilweise Psychosen dahinter oder so Körperwahrnehmungsstörungen dahinter, wo das dann dadurch getriggert wird, das ist recht schwierig rauszukriegen.
Das ist super spannend, dass du auch sagst, hey, manchmal muss man dann eben auch interdisziplinär arbeiten und sich da auch noch andere Fachrichtungen dazu holen.
Das finde ich wichtig. Also ich fand immer, ich weiß nicht, wie das bei dir sonst war, aber im Studium war immer so, ja, das musst du doch wissen und wir fragen niemanden. Und ich hatte mit einer Neuro gearbeitet, sagen wir immer, die Orthopäden sind alle doof, nur wir Neurologen sind schlau. Und das war ich immer so richtig bescheuert. Und hab gedacht, also jeder hat so sein Wissen, sein Können und jede auch. Und irgendwann muss ich einfach wissen, wo meine Grenzen sind. Und wenn die erreicht sind, dann sage ich das auch ganz klar und sage, hier, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Also ja. Früher fand ich es ganz schlimm zu sagen, ich weiß es nicht. Und heute sage ich es halt, heute Morgen hat es auch schon wieder 10 Mal gesagt.
Ja, aber das ist eben wichtig, seine Grenzen auch zu kennen. Also nicht nur für einen selber, sondern eben auch für die Person, die man berät oder die man unterstützen möchte.
Ja.
Bringt ja keinen sonst weiter.
Ich kann was, nee.
Ja. Wir haben jetzt schon besprochen, bei Akne ist Arma ein Thema, bei Psoriasis ist Arma ein Thema. Wie sieht es bei der Neurodermitis aus?
Ist auch ein Thema, aber nicht so, also zumindest meine Erfahrung nicht ganz so, dass sie wie zum Beispiel bei der Schuppenflechte auch.
Ja.
Ich finde es wirklich gravierend, also wirklich, also sehr deutlich, bei Martha nicht so sehr. Martha hat eigentlich eher so, dass man denkt, so ein bisschen mehr Substanz wäre gut. Mhm. Dass die gar nicht so diese Arma, das, ja, doch haben natürlich auch Arma-Ansammlungen, aber nicht so ausgeprägt.
Ja, okay. Gut, also können wir eigentlich so festhalten, wenn man es jetzt über den Daumen brechen möchte und sagen möchte, okay, wie könnte ich das theoretisch behandeln? Klar, es ist immer eine individuelle Sache und eine Beratung macht immer Sinn, um halt zu schauen, gehe ich tatsächlich den richtigen Weg? Aber wenn man schon mal so ein bisschen die Ernährung umstellen möchte, dann wäre bei Akne und Psoriasis das vielleicht gar nicht schlecht, sich mal so ein bisschen in die Pita-Richtung zu orientieren, bei Psoriasis gegebenenfalls eben noch in die Vata-Richtung auch bezüglich der Stresskomponente und bei Neurodermitis dann eben eher hinsichtlich der Vata-Richtung. Mhm. Richtig?
Ja.
Okay, cool. Das vielleicht auch nochmal für die Zuhörer da draußen. gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, wo du sagst, hey, das wäre wichtig für die Zuhörer, das würdest du gerne noch teilen?
Ja, das liegt mir sehr am Herzen, muss ich sagen. Ich habe das jetzt so die letzten 1,5 Jahre gemerkt, dass die Leute einfach wirklich auch durch die Homeoffice und Zoom-Calls und sich ständig die ganze Zeit selber sehen, von ihrem Äußeren so irritiert sind. Also, ich weiß nicht, wie du das so festgestellt hast, aber dieses, dass sie sagen, ach, meine Nase ist so groß oder meine Kopfhaut ist so rot oder ich mag mich gar nicht den ganzen Tag von morgens bis abends immer in den Zoom-Calls sehen und das ist so schade, weil das ja einfach nur eine verzerrte Wahrnehmung ist. Ich finde auch diese Social Media mit Filtern arbeiten hier und da, das ist einfach so ein verzerrtes Wahrnehmen von einem selber oder die anderen sehen mich auch verzerrt und das sind als nur Abbilder, das ist ja nicht die Wirklichkeit und das vielleicht auch mal so als hat jetzt zwar gerade mit diesen 3 Krankheitsbildern nicht ganz so viel zu tun, aber so dieses einfach wirklich bei sich bleiben, nicht so sehr im Außen gucken, nicht so sehr die anderen angucken, ob da jetzt Bügelwäsche hinten bei jemandem steht oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Wir sind alle irgendwie sitzen alle im gleichen Boot und wir sind alle auf unsere Art und Weise schön und individuell und auch eine Kamera ist nur ein Abbild von uns.
Ja. Richtig schön. Das sind wahre Worte, ja. Ganz, ganz wichtig. Wie kann man dich finden? Wie kann man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten, wenn man sagt, oh, jetzt ich möchte unbedingt mit dir zusammenarbeiten, bin aber nicht in Köln, was kann man tun?
Ja, man kann mich online finden. Ich muss natürlich sagen, eigentlich noch gestehen, meine Website ist noch so ein bisschen in der Arbeit. ist noch nicht perfekt, aber man kann über drsusanne.amat-roth mich auch online finden. Und sonst, was aber auch läuft, ist in der Praxis anrufen, dann kann man das da auch, also nicht dann über die Kasse, diese Beratungen sind nicht kassenärztlich, aber dann können wir da auch so einen Termin machen.
Cool, Sehr schön. Ja, ich werde natürlich auch alle Sachen von dir in den Shownotes verlinken. Keine Frage. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu diesen Themen, dann könnt ihr entweder mir oder der Laura oder auch der Susanne auf Instagram schreiben. Das ist gar kein Thema. Wir beantworten die sehr, sehr gerne. Ich leite die Fragen auch sehr gerne weiter. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Susanne, dir, dass du heute hier warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das hören wird. Und bis ganz bald.
Vielen Dank.